Ich möchte heute ein bisschen über Scrum in internationalen Projekten sprechen. Warum überhaupt? Oder vielleicht nur kurz, vielleicht vorher zu meiner Vorstellung. Mein Name ist Michael Reisinger. Ich bin seit 5 Jahren bei der Anecon tätig, bin circa 20 Jahre in der Softwareentwicklung tätig. Habe im Laufe dieser Zeit sehr viel Gelegenheit gehabt, eine Produktentwicklung jetzt nicht nur aus der Sicht des Entwicklers zu sehen, obwohl das natürlich bei mir ein bisschen so das Herzblut ist. Also Entwicklung ist immer noch das, was ich sozusagen am liebsten mache. Aber abgesehen von also Projektleitung, Scrum Master und verschiedene andere Rollen in einem Entwicklungsprozess durfte ich schon sozusagen innehaben, was letztendlich für mich auch sehr gut war, weil ich habe quasi die gleichen Probleme immer aus einer anderen Position, aus einer anderen Sichtweise heraus gesehen. Und das ist dann auch recht hilfreich, um mit gewissen Herausforderungen dann einfach besser und anders umzugehen. Ja. Was ist jetzt eigentlich die Motivation, vor allem für mich, über dieses Thema zu sprechen? Ich habe so vor mehr als einem halben Jahr mit einem Projekt begonnen, das also folgende Voraussetzungen gehabt hat. Es war so circa eine Teamgröße von 10 Personen, jetzt schon mit Product Owner, Entwickler, Tester und so inkludiert. Dieses Projekt war jetzt ein nicht rein lokales Projekt, sprich, was vielleicht eher der typische Fall ist, ja, sondern wir haben hier Entwickler zum Beispiel in der Schweiz sitzen gehabt, Entwickler auch hier in Wien sitzen gehabt. Ja. Wir haben Tester in Spanien und auf den Philippinen gehabt. Ja. Wir haben der Product Owner war Gott sei Dank in Österreich. Ja. Wir haben sehr viele unterschiedliche Stakeholder gehabt, die teilweise in der Schweiz, in Österreich und auch in Spanien sozusagen zu Hause waren. Und das Produkt, das also in diesem Projekt entwickelt wurde, war also für den weiten Einsatz gedacht. Und wie man das sozusagen diese Anforderungen im Projekt das erste Mal angesehen habe, habe ich mir jetzt gedacht, naja, das sind jetzt vielleicht nicht so die idealen Voraussetzungen für ein Scrum-Projekt. Ja. Warum? Typischerweise sind Scrum-Teams eigentlich eine sehr sozusagen lokal begrenzte Erscheinung. Das heißt, das Scrum-Team sitzt im Idealfall im gleichen Raum, ja, oder befindet sich zumindest im Normalfall innerhalb eines Unternehmens. Wobei ich also auch hier in unterschiedlichen Projekten andere Erfahrungen gemacht habe, weil auch wenn sozusagen alle Entwickler sozusagen lokal oder in einem Unternehmen sind, kann es auch sein, dass Entwickler jetzt die Möglichkeit haben, über Teleworking zum Beispiel von zu Hause aus zu arbeiten oder sind teilweise freie Dienstnehmer, die von anderen Lokationen sozusagen arbeiten und nicht sozusagen unmittelbar im gleichen Raum sitzen müssen. Ja. Und daraus ergeben sich natürlich gewisse Komplikationen, ja, ein bisschen, oder sagen wir so positiv, gewisse Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und bevor ich also das Projekt begonnen habe, habe ich zuerst einmal, wie es so ist, einmal Google oder Bing befragt, ja, wie da die Erfahrungen sind für Scrum-Projekten im internationalen Umfeld und habe also so gut wie gar nichts darüber gefunden oder sehr wenig eigentlich, was ein bisschen griffig gewesen wäre. Und aus dem Grund haben wir dann gedacht, okay, das wäre also eine gute Gelegenheit, darüber zu berichten. Es hat natürlich, wie in jedem Projekt, egal ob international oder lokal oder dezentral oder wie auch immer, gibt es sehr viele Herausforderungen, wie Sie sicher auch selber wissen, innerhalb eines Projekts. Und ich habe also hier jetzt nur die 4 wichtigsten Herausforderungen herausgezogen oder genommen, über die ich heute sprechen möchte, weil sie eben auch hauptsächlich damit zu tun haben, dass das Team, das Scrum-Team jetzt nicht unbedingt alle in einem Raum sitzt. Und da ist der Hauptpunkt natürlich die Kommunikation. Ja. Gerade in einem Scrum-Prozess, wo sozusagen die Kommunikation, die mündliche Kommunikation vor der Dokumentation kommt, ja, oder mehr Gewicht auf die Kommunikation gelegt wird als auf die Dokumentation, ist es ganz besonders wichtig, dass Sie eine gute Kommunikation innerhalb des Teams und auch aus dem Team hinaus zu den Stakeholdern, zu Ihren Endanwendern in weiterer Folge dann gegeben ist und auch leicht und vernünftig machbar ist. Ja. Wie wir das machen, schauen wir uns dann alles noch an. Was auch immer ein Problem ist, ist die Zusammenarbeit zwischen dem Team und dem Fachbereich oder den Fachexperten. Weil, wie wir auch heute schon gehört haben, ist sozusagen der Product Owner irgendwie sozusagen der Bottleneck oder die einzige Kontaktfläche im Normalfall zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, von denen die Requirements kommen, und dann sozusagen nach unten, nicht unten sagen, aber unten ist immer schlecht, aber auf der anderen Seite, sagen wir so, das Entwicklungsteam, das Testteam, das Umsetzungsteam. Ja. Und wie man also da trotzdem vernünftig kommuniziert, das möchte ich dann auch anhand von ein paar Beispielen und einer kleinen Demo zeigen. Weiterer Punkt ist die Qualitätssicherung. Qualitätssicherung ist immer wichtig, ja, keine Frage, aber wir werden dann zu sprechen kommen, auch warum genau das so besonders wichtig ist, wenn jetzt nicht alle im gleichen Raum sitzen. Und last but not least, was für mich eigentlich einer der wichtigsten Punkte ist in einem Scrum-Projekt, ist einfach das Vertrauen. Ja? Und wie kann man Vertrauen bilden, wie kann man Vertrauen haben zu Personen, die man womöglich gar nicht kennt oder die man nur per Telefon kennt oder wie auch immer. Und da ist halt die Transparenz ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Kommunikation. Sie wissen sicher, in einem Scrum-Projekt gibt es bestimmte Meetings. Das eine davon ist das tägliche Stand-up-Meeting, beziehungsweise auch dann die technischen Meetings, die also täglich durchgeführt werden sollten. Und bleiben wir beim Stand-up-Meeting. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon bei solchen Stand-up-Meetings teilgenommen hat. Vielleicht ganz kurz nur Handzeichen. Okay, wunderbar. Eigentlich schon sehr viele überrascht mich jetzt. bei diesen Stand-up-Meetings ist die typischen drei Fragen: Was habe ich gestern gemacht, was werde ich heute tun und was hindert mich daran, sozusagen meine Arbeit zu tun. Ja. Ist jetzt natürlich ganz wichtig, dass man das einmal am Tag sozusagen bespricht. In einem lokalen Team habe ich auch noch die Möglichkeit, mich dann mit den Teammitgliedern beim Kaffee zu treffen, beim, was weiß ich, am Gang oder sonst irgendwo, um vielleicht über andere Dinge auch noch zu sprechen, ja, die für mich jetzt da wichtig sind. Seien es da technische Fragen, weil ich einen anderen Programmierkollegen frage, wie er zum Beispiel ein Problem gelöst hat schon oder ob er einen Tipp für mich hat, wie ich das selber machen kann. Oder wenn ich mich vielleicht mit einem Product Owner irgendwo zufällig treffe am Gang, vielleicht nur nachfragen kann zu dem Task oder zu der User Story, die ich gerade implementiere. Diese Möglichkeiten habe ich nicht. Ja. Wenn ich jetzt nicht sozusagen, wenn ich jetzt in Spanien sitze und mein Product Owner hier in Wien ist, gibt es diese Möglichkeit einfach nicht. Und da muss man jetzt darauf schauen, dass diese Kommunikation nicht zu erliegen kommt. Ja. Weil wenn diese Kommunikation fehlschlägt, ja, dann können Sie auch davon ausgehen, dass Ihr Projekt fehlschlagen wird. Ja. Wie kann man diese Kommunikation jetzt unterstützen? Klar, das Einfachste sind sämtliche Messenger, Live-Messenger, Link, Skype und alles, was es da so gibt. Ja. Kann man alles wunderbar einsetzen. Für Stand-up-Meetings ist das alles super. Wir haben selber also Skype verwendet, funktioniert eigentlich für so kurze Meetings tadellos. Oft hat man aber auch den Bedarf, dass man einfach nur zum Gesprochenen auch etwas zeigen möchte. Ja, speziell, wenn es um irgendwelche Fragen zu einem Layout, zu einem GUI, zu einem Requirement geht, ja, wo einfach ein Bild mehr als 1000 Worte sagt. Speziell dann auch noch, wenn also jetzt vom Spanier und vom Österreicher Englisch jetzt nicht die Muttersprache ist, ja, im Normalfall, dann ist das natürlich für die Kommunikation auch nicht förderlich. Das heißt, wenn man dann Screensharing machen möchte oder irgendwas bildlich auch herzeigen möchte, brauche ich dann schon ein bisschen mehr. Da fallen dann ein paar Messenger-Typen oder Varianten weg. Wir haben für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation haben wir trotzdem Skype verwendet, einfach weil es einfacher ist, wenn ich schon mal ein Gespräch aufgebaut habe mit einem Entwickler und denen jetzt einfach meinen Code zeigen möchte, dann kann ich einfach meinen Desktop recht einfach sharen. Was allerdings nicht geht, ist, wenn man zum Beispiel bei einem Stand-Up-Meeting jetzt zum Beispiel das Scrum-Board herzeigen möchte, ja, und das allen Teammitgliedern gleichzeitig sharen möchte, das geht im Skype in der Standardversion nicht, da müsste man so dann was zusätzlich kaufen. Was wir verwendet haben, war dann auch JoinMe. Das ist ein ganz kleines, lässiges Tool, braucht man nicht viel installieren, klickt man an und kann eigentlich sofort den Screen mit beliebig vielen Leuten sharen. Bei den anderen Scrum-Meetings, wie zum Beispiel Sprint-Planning-Meetings, Review-Meetings, Retrospektive-Meetings und so, also alle Meetings, die jetzt länger als 10 Minuten oder Viertelstunde dauern, haben wir die Erfahrung gemacht, ist es sehr, sehr schwer mit diesen minimalistischen Tools eine vernünftige Kommunikation aufzubauen. Ja. Wir haben also da wirklich verschiedenste Systeme ausprobiert. Wir haben auch Demostellungen mit durchaus teureren Systemen probiert. Gehen Sie davon aus, wenn Sie sowas machen, dass Ihre Meetings ungleich länger dauern werden. Ja. Achten Sie darauf, dass diese Tools oder diese Systeme, die Sie verwenden, auch wirklich stabil funktionieren. Ja. Wir haben also innerhalb eines Tagesmeetings mitunter 2-3 Abbrüche gehabt, ja, auf die man natürlich nicht gleich draufkommt. Ja. Wenn dann plötzlich das Telefon läutet, wo es dann heißt, ja, wir haben keine Kommunikation und so, ne, dann weiß man nicht, bis wohin die das wieder gehört haben, wo man wieder aufsetzen muss und so. Also das ist ungleich schwieriger, sage ich einmal. Da muss man dann, wenn man wirklich eine vernünftige Videokommunikation haben möchte, dann schon ein bisschen in die Tasche greifen und zu wirklich professionellen Systemen übergehen. Ja. Oder was wir dann also auch für die Großzeit der Sprint-Meetings gemacht haben, ist, dass wir die Sprint-Meetings einfach lokal abgehalten haben. Das heißt, es sind dann einfach alle 3 Wochen zu den Iterationsplanungs- und Review-Meetings die Teammitglieder nach Wien gekommen. Ja. Aber wie gesagt, beides ist praktisch möglich. Ja. Zusammenarbeit, Team und Fachexperten haben wir vorher angesprochen. Entschuldigung, vielleicht noch ganz kurz, also wenn es irgendwelche Fragen gibt, ja, bitte gleich zu irgendeinem Thema. Ich möchte, dass da sozusagen der meiste Output oder der meiste Input für Sie entsteht. Ja. Und das geht natürlich auch nur, wenn Sie mit Fragen sozusagen hier ein bisschen mithelfen. Ja. Okay, Zusammenarbeit, Team und Fachexperten. Ich habe es vorher schon gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn Sie schon einmal selber versucht haben, ein Requirement in Form einer User Story oder jetzt, wie es im neuen Scrum Template heißt, als Backlog Item zu formulieren, vielleicht ist noch dazu nicht in Ihrer Muttersprache, ja, und das so knackig, so genau, so präzise, so unmissverständlich, wie nur irgendwie möglich sein soll, ja, dann ist das eine gewisse Herausforderung. Ja. Also zumindest für mich ist das so. Und weil das halt in schriftlicher Form immer ein bisschen schwierig ist, greife ich dann auch sehr gerne dazu, dass man sehr viel auch versucht, in Bildern auszudrücken. Ja. Jetzt am Beginn, also die einfachste Möglichkeit ist, vor allem wenn ich schon eine bestehende Applikation habe, ist in ihm Paint ein Zeichenprogramm Ihrer Wahl und schneiden irgendwelche Controls aus, tue die duplizieren oder die eben das wegretuschieren und was Neues hinpicken oder so. Ne? Damit kann man schon recht gut sozusagen ein GUI-Mockup erzeugen, das dem Entwickler dann hilft, sozusagen das Requirement besser, schneller und also vernünftig umzusetzen. Ja? Jetzt, wenn Sie aber gerade am Beginn einer neuen Applikation, Neuentwicklung stehen, dann funktioniert das mit diesem Copy und Paste nicht so super. Ne? Was es dann noch gibt, ist von Microsoft ein Tool, das nennt sich Sketchflow, ja, kommt aus dieser ganzen Expression Blend Produktserie, Produktreihe und ist also ideal, wenn man wirklich komplette GUI-Mockups machen möchte, wo man Tastendrücke simulieren kann, wo man Verzweigungen auf andere Bildschirmen simulieren kann und wo man dann sogar sozusagen den Mockup theoretisch zumindest verwenden könnte für die Entwicklung. Also das, was da als Mockup entsteht, kann man auch gleichzeitig als Codebasis für die Entwicklung dann verwenden. Ja. Eingeschränkt, sage ich jetzt einmal. Auf dieses Tool werden wir sicher noch in einer der anderen Eventserien zu sprechen kommen, die da noch folgen. Heute möchte ich nur auf eine dritte Möglichkeit eingehen, und zwar auf das PowerPoint Storyboarding Tool. Ja, dafür möchte ich eine kleine Demo zeigen. Ich nehme an, jeder von Ihnen hat schon irgendwann einmal eine PowerPoint-Demo gemacht. Das heißt, das PowerPoint-Tool ist Ihnen sicher, vor allem die Bedienung ist Ihnen sicher ein Begriff. Wie kann ich jetzt damit so ein GUI-Mockup machen? Ja? Gehen wir hier einmal zum Product Backlog und holen wir uns hier ein Work-Item heraus. Pum, der Bildschirm ist klar. Ist doch schön. Sehen wir gar nichts. Ja, hier haben wir ein Work-Item. Nehmen wir uns da gleich das erste, der Einfachheit halber. Dann werden Sie hier in diesem Product-Item, in diesem Backlog-Item einen Tab sehen, der heißt hier Storyboards. Wenn Sie den anklicken, bekommen Sie hier weiter unten, linke Hand, einen Link Start Storyboarding. Den klicken wir jetzt einmal an. Was Sie jetzt hier bekommen, ist ganz eine normale Folienvorlage mit einer Toolbox von Shapes. Und in diesen Shapes finden Sie so circa alles, um Ihre Applikations-Mockup zu designen. Ja. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, wie sowas aussehen kann. Ich nehme mal hier zum Beispiel von den Hintergründen einmal so ein Shape her. Für eine Windows-Applikation. Es gibt hier sehr viele, und wenn man vielleicht einen Eindruck bekommt, sehr viele unterschiedliche Shapes, die da jetzt Gott sei Dank alle zugeklappt sind oder größtenteils zugeklappt sind, aber Sie bekommen einen Eindruck davon, wie viel und was es schon alles gibt, sogar für Metro-Applikationen, Web-Applikationen, SharePoint-Applikationen, alles mögliche, Phone-Applikationen. Also da ist wirklich sehr viel vorhanden. Hier über die Search-Box kann man relativ schnell eine Vorselektion vornehmen dieser Shapes. Und ich hole mir da jetzt einmal zum Beispiel so ein Menübar her und design einmal so eine klassische Full-Client-Applikation. Dann nehmen wir vielleicht auch einen Statusbar, hat da jede Applikation ein Menübar, ein Statusbar. Was können wir noch machen? Holen wir uns vielleicht ein Kalenderkontroll, machen wir vielleicht da Outlook-Applikation oder was gibt es in Outlook drunter? Ein Tree. Was wir noch brauchen, nehmen wir eine Listbox. vielleicht da drunter noch Platz, ne? Listbox, haben wir gesagt. Na komm. Ah, da ist. Ich hoffe, Sie können das halbwegs sehen. Ist alles ein bisschen klein. Nehmen wir noch einen Data-Grid dazu. Ja, und wurscht, also alle diese Controls oder diese Shapes sind natürlich modifizierbar in Größe, Form und Inhalt. Ich kann da hergehen und bei den Data-Grid Control Copy und da dann einfach Insert, Rows Below und dann auch verschiedene Zeilen einfügen. Ich kann hier die ganzen Inhalte editieren und so weiter. Das heißt, ich hoffe, Sie bekommen ein Gefühl, wie schnell Sie und wie einfach Sie eigentlich hier so ein Requirement mit einem GUI-Mockup ein bisschen aufpeppen können und ein bisschen besser und schöner, transparenter erklären können. Okay, wenn das Ganze sozusagen, gehen wir davon aus, das wäre jetzt soweit fertig, dann müssen wir das Ganze zuerst einmal abspeichern. Das dürfen wir allerdings nicht lokal machen, weil das Ganze muss dann natürlich auch im TFS verwaltet werden, ja, und es sollen dann natürlich auch alle Benutzer darauf Zugriff haben, nämlich auch die, die auf den Philippinen oder in, was weiß ich, irgendwo in Spanien sitzen. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich das hier lokal abspeichere. Drum, was sich hier anbietet, wäre mal der SharePoint. Und man kann hier dann das entsprechende PowerPoint am SharePoint speichern. Ich hoffe, er tut das jetzt noch. Ich gehe gerne mal davon aus, dass Sie sozusagen aufbringen. Okay, und nachdem wir es gespeichert haben, fragt er auch gleich, welchen Work-Item er dieses Mockup zuordnen soll. Ja, das wäre in dem Fall das Work-Item 64 gewesen, unser Requirement, unsere User-Story. Hätte ich sozusagen das PowerPoint jetzt nicht aus dem Work-Item heraus gestartet, sondern hätte es vom Taskbar aus gestartet, könnte ich auch hier Storyboard Links, könnte ich auch hier sagen, welchen Connect zum Team Foundation Server zu einem bestimmten Projekt und kann dann auch im Nachhinein sozusagen die Zuordnung zu dem Work-Item herstellen. Brauchen wir nicht. Bei uns ist es in dem Fall schon verbunden. Dass dem auch wirklich so ist, sehen wir am einfachsten, indem wir nicht die VM zu machen, sondern nur das PowerPoint. So, wo waren wir da jetzt? Gehen wir da hier zurück. Schauen wir noch einmal in den Product Backlog. Und wir haben vorher das erste Work-Item, also das erste Requirement genommen. Und wenn wir jetzt unter Storyboard schauen, dann sehen wir hier unser Mockup. Ich habe das natürlich schon zu Hause ausprobiert, deswegen haben wir jetzt zwei. Haben Sie hier Ihr Mockup drinnen und von da kann auch dann der Entwickler das Mockup öffnen und Sie anschauen, was er quasi zu entwickeln hat. Okay. Soweit zum Storyboarding. Wir haben da einen unschönen Ding. Schaut vielleicht besser aus. Wie kann man jetzt, abgesehen davon, dass wir quasi unsere Requirements jetzt mit GUI-Mockups sozusagen aufpeppen, wie kann man jetzt sozusagen als Entwickler, nachdem man sozusagen vielleicht den ersten Sprint oder die ersten paar Sprints sozusagen bei der Tür draußen hat, durch die Qualitätssicherung gegangen ist und vielleicht schon die ersten Prototypen sozusagen bei den Kunden oder bei den ersten Test-Usern angekommen ist. Wie kann man jetzt sozusagen das Feedback der Kunden oder der Benutzer jetzt in das Entwicklungsteam hereinbringen? Ja. Auch hier gibt es Standardmöglichkeiten, um Feedback zu geben. Ja, die meisten kennen es vielleicht von Ihnen, wenn sie übers Internet aufgefordert werden von irgendeinem Unternehmen, so auch von Microsoft, irgendein Feedback zu einem Thema abzugeben. Weiß nicht, wie gerne Sie das machen, ja, aber im Normalfall muss man wirklich die Benutzer schon sehr dazu einladen und vielleicht sogar bloß nötigen oder drängen dazu, dass sie es auch wirklich tun. Ja. Das geht natürlich viel einfacher, wenn derjenige, der das Feedback geben soll, auch schon im Vorhinein weiß, wie komplex oder wie langwierig das Feedback sein wird, ja, und wie viel Zeit er jetzt damit verbringen wird und wenn auch die Tools, mit denen er das Feedback geben kann, ja, oder geben soll, auch den Prozess und ideal unterstützen. Ja. Darum E-Mail oder Standard-Ticketing-Systeme ja, funktionieren. Frage ist, gibt es was Besseres? Ja. Antwort natürlich, ja, es gibt was Besseres. Für die sogenannten Power-User oder Power-Tester gibt es ein Tool, das sich Testmanager nennt. Ja. Dieses Tool kann natürlich noch viel, viel mehr als wie nur sozusagen ein Feedback zu einer bestehenden Applikation geben. Mit dem Testmanager kann man wirklich Testfälle verwalten, Testfälle anlegen, Test-Suites erstellen und also alles mit dem Bereich Test tun, was sozusagen in einem Projekt notwendig ist. Auf dieses Tool werden wir auch in einem anderen Talk, in einer anderen Session einer nachfolgenden Eventserie sozusagen zu sprechen kommen. Das heißt, darüber spreche ich heute nicht. Aber es gibt auch noch, wie vorher auch, eine dritte Möglichkeit, Feedback zu geben, und zwar über den Feedback-Client, der jetzt auch also ganz neu im Team Foundation Server integriert ist. Wie schaut das aus? Auch dazu eine kleine Demo. Gehen wir zurück zu unserem Team Web Access. Das ist die Startseite von unserem TFS über das Webinterface, das Sie heute ja schon ein paar Mal gesehen haben. Auch in diesen Activities waren wir heute schon ein paar Mal drinnen. Und unter Activities finden Sie hier einen Link, der heißt Request Feedback. Mit diesem Request Feedback können Sie jetzt Benutzer einladen, Ihnen Feedback zu geben. Ja, wie schaut das aus? Um das vielleicht ein bisschen vorzubereiten, wechseln wir da mal zuerst. Als Beispielapplikation nehme ich jetzt diese Portalseite, die auf dieser virtuellen Maschine von Microsoft sozusagen oben ist und überall verwendet wird. Gut. So, Request Feedback. Es öffnet sich dann ein Dialog, ja, in dem Sie einmal zuerst unter Schritt 1 einmal auswählen können, wem Sie jetzt einladen, sozusagen ein Feedback zu geben. Standardmäßig bekommen Sie hier einmal die Teammitglieder vorgeschlagen. Sie können da aber natürlich auch andere Benutzer, die im Active Directory vorhanden sind und angelegt sind, angeben. Beziehungsweise, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber glaube ich, auch über E-Mail-Adresse sogar irgendwelche anderen Teammitglieder. Nehmen wir da den Brian Keller zum Beispiel her. Demo-User schmeißen wir weg. Unter Punkt 2 haben Sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, was getestet werden soll. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, Web-Applikation, Remote-Machine oder Client-Application hat natürlich Einfluss darauf, auch wie ich Zugriff zu der Applikation habe, die ich testen möchte. Ja. Bei einer Web-Applikation ist noch relativ simpel, weil dann gehe ich einmal davon aus, dass nach dem Build dann auch ein Deployment stattgefunden hat und die Seite, die zu testen ist, auch übers Internet verfügbar ist. Ja. Muss jetzt nicht immer so sein, ja, es kann auch eine Standard-Client-Applikation sein, dann muss ich schauen, dass die Client-Applikation auch irgendwie zum Tester kommt oder zum Kunden kommt, der das Feedback geben soll. Darüber spreche ich dann aber nachher noch bei der Bereitstellung von dem Produkt. Okay, im konkreten Fall wollen wir also sagen, wollen wir konkret jetzt ein Feedback zum ein Teil, sagen wir, zum Customer Create New Dialog haben. Ja, das ist ein Dialog, in dem man hier einen neuen Kunden anlegen kann und ich möchte also speziell jetzt zu diesem Dialog zum Beispiel ein Kundenfeedback haben. Sagen wir es eine Web-Applikation, den Link können wir hier eintragen. Wir können auch hier einen kleinen Kommentar dazu eingeben. Also please test with EA9 and Firefox, for instance. Okay. Unter Punkt 2 haben wir jetzt quasi nur die Applikation angegeben, beziehungsweise einen Bereich einer Applikation, der zu testen ist. Unter Punkt 3 haben wir die Möglichkeit anzugeben, was wollen wir konkret von dem Kunden haben als Feedback. Ja, also welchen Bereich, welcher ist besonders für uns jetzt interessant. Ja, haben wir gesagt, also create new Customer war das, glaube ich. Auch hier wieder die Möglichkeit, zusätzliche Informationen noch hinzuzufügen. Hätte ich jetzt mehrere Teilbereiche, über die ich Feedback haben möchte, dann kann man hier über Add Feedback Item noch mehrere solche Items hier unter Item 1 quasi hinzufügen, hätte dann quasi Item 2, 3, 4 bis was auch immer. Okay, wenn ich dann jetzt soweit fertig bin, auch hier wieder mit Kommentar versehen, wenn sinnvoll, kann ich mir hier über Preview kurz einmal anschauen, wie schaut jetzt sozusagen das E-Mail aus, das mein Benutzer bekommen wird. Und zwar hier ganz klein, falls er das Tool noch nicht installiert hat, bekommt er hier angeboten den Link, über den er über das Internet sozusagen die Applikation installieren kann. Ja, die notwendig ist, um sozusagen das Feedback zu geben. Wir werden das dann gleich sehen, wie das ausschaut. Der einzige Nachteil oder Wermutstropfen an der ganzen Geschichte ist, dass die Installation zwar recht einfach verläuft, aber man muss nach der Installation den Rechner neu starten, was vielleicht gut ist, dass es dem Benutzer verschwiegen wird an dieser Stelle. Ja. In weiterer Folge, wenn das Tool einmal installiert ist und den Rechner einmal durchgestartet ist, funktioniert das alles wirklich recht einfach und simpel. Hier dieser große Link, Start Your Feedback Session, ist dann einfach, Sie klicken drauf und es wird dann wirklich auch sozusagen der Feedback-Client gestartet und Sie können dann auch direkt über den Link, den dann dort dann angeboten wird, zu der Seite navigieren, die Sie testen müssen. Okay, schicken wir einmal dieses E-Mail ab. Ich muss hier jetzt nur zu einem kleinen Kunstgriff greifen, nachdem hier kein Exchange-Server, glaube ich, installiert ist, der da jetzt mein E-Mail verschickt oder empfängt. Hole ich mir das E-Mail ja, von woanders her. Okay, dauert jetzt ein bisschen, bis das auch hier wirklich in den Ordner erscheinen wird. Gibt es vielleicht in der Zwischenzeit, ist schon da. Irgendwelche Fragen zwischendurch, ja? Ja. Ja. Werden wir dann auch gleich oder zum Schluss dann noch sehen, wie. Okay, das ist jetzt dann mein E-Mail, das in meinen Post-Office, in meinen Post-In-Bereich dann irgendwann einmal auftauchen wird. Okay, entspricht also ungefähr wirklich dem, was wir vorher im Preview gesehen haben. Installiert ist das Tool schon, braucht man nicht machen. Klick hier auf Start Session. Nicht erschrecken, es wird nicht das Visual Studio gestartet. Und wenn, dann nur ein ganz kleiner Teil davon. So, und Sie sehen jetzt linker Hand den Feedback-Client. Im rechten Bereich holen wir uns jetzt noch die Applikation her, beziehungsweise eigentlich, Sie bekommen sozusagen im Feedback-Client auch gleich die Anweisungen, was zu tun ist. Ja. Follow the instruction below to launch the application to provide feedback on, application, so und so. Machen wir, klicken hier auf den Link drauf und wir kommen genau automatisch auf die Seite, für die wir sozusagen das Feedback einholen wollen. Gut, das heißt, als Benutzer gehe jetzt einmal her, schaue an, gebe hier natürlich irgendwelche ganz besonders sinnvollen Dinge ein, um zu testen, ob diese Seite auch wirklich funktioniert. So. Und legen den neuen Benutzer an. Ja. Okay, welches, oh Wunder, wir haben eine Fehlermeldung bekommen. Ja. Jetzt schaue ich mal die Fehlermeldung an. Aha. The field zip must match the regular expression, irgendwas, Backslash, D, Klammer, 5, Ding, irgendwas. Ja, ist vielleicht eine Fehlermeldung, mit der ein Entwickler was anfängt, aber jetzt nicht unbedingt eine Fehlermeldung, die quasi für den Endkunden gedacht ist. Ja. Okay, wie gehen wir da jetzt vor? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Stopp-Retour. Wir haben vergessen, bevor wir, oder ich habe vergessen, bevor ich sozusagen jetzt das alles ausgefüllt habe, auf den Next-Button zu klicken. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil, weil hier steht nämlich, click next after you have launched the application. Ja. So. Gut, was wir somit hiermit gemacht haben. Wir kommen somit auf die zweite Seite. Die erste war die Startseite oder Startdialog. Jetzt sind wir sozusagen auf diesem Provide-Dialog. Und in diesem Provide-Dialog haben wir jetzt da verschiedene Möglichkeiten, das, was ich jetzt schon gemacht habe, nämlich das Ausfüllen dieser Seite, mit zu monitoren. Ja, das können Sie entweder machen, indem einfach ein Screen-Recording und Voice-Aufnahme gemacht wird. Das heißt, Sie können, während Sie sozusagen die Eingabe hier machen, auch dazu sprechen, was Sie machen, beziehungsweise eine Voice-Nachricht hinterlassen für den Entwickler, ja, was Ihnen jetzt ganz besonders nicht oder schon gefällt. Ja. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie sagen, okay, entweder nur Screenplay oder nur Voice Recording. Ja. Oder man kann auch ganz klassisch einfach nur einen Screenshot machen oder eben einen File hochladen, falls die Applikation irgendein Input-File sozusagen benötigt, dann macht es natürlich auch Sinn für den Test oder für den Entwickler, auch auf den gleichen Daten zu operieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn er das gleiche Input-File sozusagen bekommt. Ja. Gut, wir verwenden da jetzt einmal nur den Screenshot, das Screenshot-Tool, schneiden da einmal die Fehlermeldung aus. Sie sehen, es erscheint einmal dann gleich hier in diesem Textfeld. Kann hier jetzt auch noch Kommentare dazu eingeben, wie Error Message not very informative. Whatever. kann auch sagen, okay, na sonst funktioniert die Seite ja eigentlich ganz gut, also sonst ist ja wunderbar, also kriegt einmal von mir 4 Sterne. Gehe weiter mit Next und habe dann hier also quasi nur mehr die Möglichkeit, dieses Feedback wieder zurückzuschicken. Somit wäre die Aufgabe des Endkundens erledigt. Ich mache hier nur ein bisschen die Fenster zu, damit ich den Überblick nicht verliere. Gleichzeitig aufpassen, dass ich die VM nicht zu mache. So, wieder hier zurück angelangt an unserer Hauptseite, Einstiegsseite. Sehen Sie auch hier ein Teil, ein Active-Teil mit Feedback-Requests. Ja. Wenn Sie vielleicht vorher aufgepasst haben, ich habe es nicht extra hergezeigt, dann wäre hier vorher 10 drinnen gestanden. Ja. Dadurch, dass wir jetzt ein Feedback bekommen haben, steht jetzt 11 drinnen. Ich kann jetzt da hier in diese Query hineingehen. Und kann mir jetzt anschauen, welches Feedback ich jetzt vom Kunden bekommen habe und sehe hier jetzt als Entwickler einen Screenshot, hätte dann hier natürlich auch mein Voice oder mein Video Recording, wie auch immer, und den Kommentar zu dem, was ich vom Kunden wissen wollte. Das Ganze findet sich natürlich auch unter den All Links. Das heißt, es werden auch andere Informationen wie Systeminformationen gesammelt. Schauen wir da mal vielleicht ganz kurz rein. Open, weiß nicht, ob ich das jetzt wollte oder nicht. Ja. Also er sammelt natürlich auch Daten vom Betriebssystem, vom Browser und von ihrer Umgebung. Man kann sich das aber irgendwo noch schöner anschauen. Systeminfo, genau, da als Tab bekommen Sie das auch in einer besser leslicheren Ansicht. Ja, aber eigentlich wollten wir uns halt das Foto auch anschauen. Heißt, wir bekommen da auch natürlich den Screenshot mit. Und da sind wir jetzt dann zurück bei der Frage, wie kann ich jetzt das hier einer User Story zuordnen, und das mache ich über New Link Work Item oder ja, Link to, bringen wir es einmal damit. Link Type, bringen wir es einmal mit Related. Und hier unter Work-Item-ID kann ich jetzt da das Work-Item angeben, zu dem es gelinkt werden soll. Ja. Aber mal, welche Möglichkeiten wir da haben. Da geht es ein bisschen komfortabler, sehe ich gerade. Hier wird es standardmäßig als Child-Element und als Bug hinzugefügt. Wie nennen wir das? Correct Error Message Create New Customer. Und dann ein Commenting dazufügen und so weiter. Sag dann okay und habe dann somit automatisch mit Save and Close automatisch ein Bug angelegt zu dem Feedback, das ich bekommen habe. Gut, noch einmal die Frage an dieser Stelle. Also die Frage, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann machen wir weiter. bevor ich Sie mit diesem vielleicht zutiefst technischen Thema quäle, nur die Frage, wie viele Leute haben wir denn hier aus dem Bereich Softwareentwicklung oder sagen wir so, aus eher den Scrum-Team-seitiger, also jetzt nicht der Projektteam oder Product Owner, Stakeholder aus dem Bereich, sondern eher aus dem Umsetzungsteam, Entwicklungsteam-Bereich? Geht doch ein paar. Gut, dann werde ich ganz schnell drüber gehen. Wichtig, habe ich zuvor erwähnt, ist die Qualitätssicherung. Klar, immer, egal, ob jetzt ein internationales Projekt ist, ein lokales Projekt ist, wie auch immer. Und ein wichtiger Punkt dabei ist einfach Continuous Integration. Soll heißen, ich habe immer zu jeder Zeit ein lauffähiges Produkt, ja, und nicht irgendein lauffähiges Produkt, ja, sprich ein Produkt, das ständig irgendwelche Bugs oder Fehler liefert, ja, sondern ein qualitativ hochwertiges Produkt, ja, das den Testern zur Verfügung gestellt werden kann und das auch irgendwelchen Power-User und Test-Usern zur Verfügung gestellt werden kann während des Entwicklungsprozesses. Abgesehen davon, dass es natürlich für die Entwickler auch hilfreich ist, weil wenn ich jetzt als Entwickler in Wien den Source Code aus der Source Code Verwaltung sozusagen auschecken möchte, ja, und das auf meinen Rechner nicht kompiliert oder der Source Code nicht läuft, weil irgendein anderer Entwickler irgendwo vergessen hat, was einzuchecken, ja, oder seinen Job richtig zu tun und vernünftig zu programmieren, dann abgesehen davon, dass ich dann in meiner weiteren Tätigkeit sozusagen blockiert bin, muss ich den vielleicht seine Fehler noch beheben, was natürlich auch nicht gerade sinnvoll ist. Und deswegen ist quasi für alle Teammitglieder in allen Teambereichen Continuous Integration ein wichtiges Feature oder wichtige Funktionalität. Ja. Was sind die Voraussetzungen von Continuous Integration? Tests, Tests, Tests. Ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle mittlerweile bei Ihren Softwareentwicklungsprojekten Unit-Tests schreiben. Ja, sei es jetzt ganz egal, ob Sie die Unit-Tests schreiben, bevor Sie sozusagen den Code schreiben, oder ob Sie die Unit-Tests schreiben, nachdem der Code entstanden ist. Besser wäre natürlich Ersteres, aber ist jetzt für Continuous Integration nicht wirklich wichtig, wann er passiert. Wichtig ist nur, dass es Unit-Tests gibt. Ja. Über Unit-Tests hinaus kann ich den gleichen Unit-Testing-Framework verwenden, um nicht nur klassische Unit-Tests zu schreiben, sondern ich kann auch mit diesem Framework Tests schreiben, die über Unit-Tests hinausgehen, sogenannte Integration-Tests. Das heißt, wo ich nicht nur jetzt da eine Klasse, ein Modul, eine Funktion sozusagen teste, sondern wo ich wirklich vielleicht vom Business Layer einen Test fahre, der bis hinunter in die Datenbank geht, in ein Ergebnis holt und das Ergebnis zurückliefert, wo ein Business Rule drüber abläuft und mir sozusagen das Ergebnis zurückliefert. Ja. Das wäre also dann kein klassischer Unit-Test mehr, weil ich eben über verschiedene Objekte, über Module und Schichten sozusagen hinweggehe. Und deswegen sagen wir dazu Integration-Tests. Aber solche Integration-Tests lassen sich mit dem gleichen Toolset sozusagen mit im gleichen Framework erstellen, wie Sie also auch klassische Unit-Tests schreiben. Und natürlich auch ganz wichtig, das soll jetzt nicht sagen wir mal, auf einem mittleren, auf den Middle-Tier-Layer sozusagen enden, sondern soll also quasi bis hinauf zum GUI-Layer gehen. Ja. Und da gibt es natürlich immer wieder Probleme, wie testet man vernünftig automatisch ja, GUI, also Oberflächen. Ja. Auch dafür gibt es von Microsoft im Visual Studio verschiedene Tools, die ich aber heute jetzt nicht zeigen möchte. Dafür gibt es, wie gesagt, einen eigenen Event, wo wir uns diese Tools genauer anschauen werden. Wichtig ans Herz legen möchte ich nur, dass Sie diese Unit-Tests, also die Unit-Tests, diese UI-Tests, in dem Fall Coded UI-Tests, auch schreiben. Warum? Weil alle diese Tests bei einem jeden Check-in-Vorgang eines Entwicklers sozusagen abgefahren werden sollten. Ja. Das heißt, bevor ein Entwickler seinen Source-Code ja, in das zentrale Repository, in das zentrale Code-Verwaltungssystem einchecken kann, muss dieser Code, ja, diese Quality Gates durchlaufen. Ja. Und wenn dieser Code jetzt nicht schafft, diese Quality Gates zu passieren, ja, dann wird der Code auch nicht eingecheckt im Source-Code-Verwaltungssystem. Ja. Das heißt, ich verhindere damit, dass minderwertiger Code, sage ich jetzt einmal so salopp, in das zentrale Verwaltungssystem kommt, ja, und letztendlich damit auch nicht zum Kunden hinausgeht. Ja. Darauf anschließend auch die Nightly Builds, ja, weil ich werde jetzt nicht bei jedem Check-in, also jedes Mal, wenn ein Entwickler Source Code eincheckt, der vielleicht auch diese ganzen Tests passiert, ja, werde ich jetzt nicht unbedingt jedem dieser Check-ins auch direkt den Kunden oder den Tester zur Verfügung stellen. Ja. Was wir gemacht haben ist, wir haben sozusagen Nightly Builds angelegt. Ja, da wird einmal in der Nacht, also alle Source-Code-Änderungen, die untertags sozusagen passiert sind, werden die einmal gebildet und dann übers Internet zur Verfügung gestellt. Ja. Wie haben wir das gemacht? Eine Standardmöglichkeit am TFS ist es, über WebDAV zu machen. Das müssen Sie extra am Server einrichten. Ist einfach ein Protokoll, wo man über HTTP, über Internet quasi sich die Builds von der Drop-Location des TFS sozusagen runterladen kann. War jetzt bei uns in der IT ein bisschen ein Problem, das sozusagen aufzusetzen, wegen Berechtigungen, Firewall und Security-Gedanken und so weiter. Wir haben dann zu einem probaten Mittel gegriffen. Ja. Wir haben einfach die Dropbox genommen, haben den Dropbox-Service auf den Build-Server installiert und haben einfach die Drop-Location vom Build-Server sozusagen ins Internet hinauf synchronisiert. Auf der Dropbox kann ich natürlich sagen, wer jetzt einen Zugriff auf diesen Bereich hat. Also sprich, ich habe das jetzt nicht gleich für die ganze Welt freigeschalten, sondern natürlich nur für den Kreis, die damit auch wirklich was machen sollen und dürfen. Und diese Möglichkeit gibt es also, wie gesagt, wir haben halt die Dropbox verwendet, aber Sie können genauso gut Live-Sync oder irgendwelche anderen Synchronisierungsmedien hier verwenden. Ja. Aber Sinn und Zweck ist einfach, um täglich sozusagen den Testern, ja, und in unserem Fall ist ja der Tester in Spanien, sind die Tester in Spanien und auf den Philippinen gesessen, denen täglich ein Produkt zu liefern, das sie testen können. Ja. Und der Tester hat dann auch gesehen, ich glaube, ich komme da noch ganz kurz später drauf zu sprechen, der Tester sieht, welche User Stories sind jetzt sozusagen neu hinzugekommen, ja, und was kann er sozusagen jetzt heute mit diesem neuen Stand testen. Okay. Kommen wir zum letzten Punkt, glaube ich, ist das. Vertrauen, ja. Letzten Punkt, Vertrauen durch Transparenz. Ja. Ich habe gesagt, ganz wichtig in einem Scrum-Projekt ist, dass sich die Teammitglieder untereinander vertrauen, weil was gibt Schlimmeres, wenn, sagen wir mal, der Stakeholder oder der Product Owner jetzt nicht das Vertrauen hätte, dass die Softwareentwickler oder die Tester, die jetzt irgendwo sitzen, ja, auch wirklich qualitativen Code liefern, dass sie auch wirklich motiviert sind, dass sie nicht den halben Tag Nasen bohren und nur den Rest vielleicht in den Code schreiben. Ja. Bei einem lokalen Team tue ich mir da recht einfach, ja, da brauche ich vielleicht nur einmal in den Entwicklungsraum gehen und in den Teamraum gehen und einmal nachschauen, naja, arbeiten eh alle recht brav, sitzen eh alle da, tun eh alle was. Ja. Ist jetzt eben bei verteilten Teams nicht ganz so einfach und dazu bedarf es halt gewisser Tools, um den Fortschritt zu monitoren. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen überwachen, ja, weil überwachen oder kontrollieren ist jetzt da ein Begriff, den es in Scrum gar nicht gibt, ja, und den man dort noch nicht hören und ja, hören möchte. Aber was es natürlich braucht, jeder Prozess braucht Transparenz. Ja, und wie schaffe ich diese Transparenz? Ja, wie informiere ich jetzt alle Teammitglieder, wie ist der Stand? Ja, wo sind wir gerade? Was funktioniert nicht? Wie stehen wir im Projekt? Sind wir fertig? Sind wir auf Plan oder nicht? Ein paar Teile davon haben Sie heute schon gesehen. Ja. Wir haben die Charts vom SharePoint gesehen, Excel-Reports gesehen. Und ich möchte Ihnen jetzt nur zum Abschluss eine weitere Möglichkeit zeigen, wie man ein bisschen mehr Transparenz in das Projekt bringt. Zu dem Zweck gehen wir wieder auf unser Portal. Den Backlog-Dialog haben Sie heute schon gesehen, wo also quasi das Sprint-Planning und die Priorisierung innerhalb des Sprints gemacht werden kann. Wir gehen jetzt einen Tab weiter und sehen jetzt einen Bruchteil. aufgrund der Auflösung nur einen sehr kleinen Teil des Scrum-Boards. Ich muss da jetzt ein bisschen durchscrollen halt. Das heißt, hier auf der linken Seite sehen Sie, scrollen wir wieder rüber, hier auf der linken Seite sehen Sie Ihre User Stories oder Ihre Backlog Items, die jetzt diesen Sprint, Sie sehen es hier oben, den Sprint 3 zugeordnet ist. Ja. Unterhalb des Titels von diesem Backlog-Item sehen Sie auch die noch offenen Stunden, ja, die nötig sind, um diese User Story umzusetzen. Ja. Innerhalb dieser einzelnen Tasks, also links hier ist die User Story und diese blauen Kärtchen hier sind also quasi die einzelnen Entwickler-Tasks. Und von diesen einzelnen Entwickler-Tasks sehen Sie auch hier gleich die Stunden wieder, ja, die noch offen sind, bevor die also notwendig sind, um diese User Store, um diesen Task umzusetzen. Das heißt, Sie sehen hier quasi pro Requirement, wie groß der Aufwand noch ist innerhalb dieses Sprints, um dieses Requirement umzusetzen. Im Gegenzug hierzu sind alle Tasks bereits erledigt. Ja, da gibt es also keine Stundenanzahl mehr. Wenn wir uns das Ganze jetzt vertikal ansehen, dann habe ich auch hier eine Anzeige, sprich wie viele Tasks habe ich noch, sprich wie viele Stunden habe ich jetzt noch an Tasks, die sich in dem Status To-Do befinden, also sprich die jetzt noch gar nicht begonnen habe, daran zu arbeiten. Ja. In weiterer Folge sehen Sie auch hier, es sind in Summe eine Anzahl von Tasks offen, sprich in dem Fall 13 Stunden an Tasks offen, um also diese Tasks, die in diesem State sind, quasi von in progress auf done umzusetzen. Das Ganze kann ich mir jetzt auch noch in Form einer, was vor allem hilfreich ist und was ich vorher angesprochen habe, beim Stand-Up-Meeting. Ja. Beim Stand-Up-Meeting, haben wir gesagt, geht es ja üblicherweise in der Reihenfolge, dass er jedes Teammitglied sagt, was habe ich gemacht, was mache ich und was hindert mich daran, kann ich mir hier auch eine Ansicht vorselektieren oder einschränken, dass ich jetzt zu der Person, die jetzt da gerade sagt, was sie gemacht hat, mir das auch visuell sozusagen vor Augen halte, was jetzt gerade passiert. Und ich kann mir es nicht nur anschauen, sondern ich kann auch während des Stand-Up-Meetings sagen, okay, diesen Task, an den habe ich gestern gearbeitet, dieser Task ist heute erledigt, ja, ist somit am Taskboard von in progress auf done verschoben. Sie haben auch gesehen, diese 5 Stunden, die hier noch vorher gestanden sind, sind jetzt weg. Und könnte jetzt dazu übergehen und sagen, okay, das von was also noch vor dem To-Do-State war, das werde ich also quasi heute erledigen und ziehe mir diesen Task in den In-Progress-Bereich. Ich kann hier auch ganz schnell sozusagen die Stunden verändern. Ja, ich muss jetzt nicht in das Work-Item direkt hineingehen. Kann ich aber natürlich auch, ja, mit einem Doppelklick bin ich einfach im Work-Item drinnen. Und was Sie hier jetzt auch sehen, ist ein bereits geändertes Process-Template. Wenn Sie sich vielleicht vorher noch erinnern, in dem Process-Template oder in dem Dialog, den Sie vorher gesehen haben von meinen Kollegen zum Task, hat es nur ein Feld Remaining Work gegeben. Ja? Das ist dieses Remaining Work Item, das auch im Taskboard angezeigt wird. Was sich bei uns bewährt hat, wir haben im Prozess-Template zusätzliche Felder hinzugefügt, nämlich für Original Estimate und Completed Work. Ja. Das heißt, wenn wir einen Task neu anlegen, ja, dann schätzen wir im Team als Entwickler, schätzen wir, wie lange wir circa für diesen Task brauchen werden. Das wird dann hier zum Beispiel eingetragen, sagen wir haben uns darauf als Entwickler geeinigt, dass wir quasi 8 Stunden sozusagen für diesen Task vorsehen. Completed Work ist in dem Fall natürlich 0 und Remaining würde in dem Fall dann natürlich auch noch sein, wenn wir sozusagen am Beginn stehen. Im Laufe oder im Zuge der Arbeit kann es natürlich passieren, dass sich die Realität verändert, ja, oder dass mich die Realität einholt, ja, und ich komme drauf jetzt bei der Entwicklung, naja, das sind vielleicht doch nicht 8 Stunden, ja, sondern ich brauche mehr, weil dabei irgendein technisches Problem habe. Dann bin ich als Entwickler aufgefordert, hier auch den Completed Work Feld auszufüllen. Ja. Das heißt, im Normalfall geht alles in Ordnung, dann kann ich hier sagen, ich bin jetzt gerade mittendrin in der Entwicklung, habe also 4 Stunden bereits geleistet und es sind noch 4 Stunden offen. Ja. Das wäre der Fall, dass also sozusagen alles on track ist. Ja. Für den vorher beschriebenen Fall, dass es nicht so ist, ja, dann würde ich sagen, hier als Entwickler, ich habe zwar schon 4 Stunden daran gearbeitet, ja, aber ich werde noch voraussichtlich, sagen wir es einmal, 6 Stunden daran arbeiten. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hergehe und den Original Estimate verändere, ja, sondern einfach der Original Estimate bleibt so, wie er ursprünglich geschätzt worden ist, ja, gibt uns als Entwickler dann auch im Nachhinein noch ein Feedback, wie gut wir ungefähr geschätzt haben. Und sollten Sie Resource Planning machen über MS Project, ja, was wir heute auch gehört haben von einem Kollegen, dass das prinzipiell möglich ist, dann würden Sie in MS Project auch sehen, wie viel geplant war, ja, wann es fertig sein sollte und auch die Überschreitung sehen, wenn es eine Überschreitung gibt. Ja. Und dafür sind also die Felder ganz hilfreich. Und es gibt Ihnen auch sozusagen als Product Owner oder auch als Stakeholder, sofern Sie sich die Rechte haben, sich diese Information anzusehen, gibt es Ihnen auch eine Indikation, wie gut die Zielvorgaben halten. Ja, weil, reichen wir das? Wenn hier jetzt steht 14 Stunden und 19 Stunden und ich habe alle meine Requirements in diesem Sprint erledigt, ja, und Sie sehen, okay, wir haben jetzt da noch eine Woche Zeit, ja, super, das geht so lässig aus. Ne? Die Realität schaut oft anders aus, ja, dass die Planung vielleicht nicht der Realität entspricht. Und über diese Indikation, wenn Sie sehen, jetzt es wird meistens, ja, dauern Entwicklungstasks länger, als sie im Original Estimate geplant waren, ja, dann wissen Sie auch, wenn Sie hier auf diese Zahlen schauen, ja, wie groß dieser Aufschlag ungefähr sein sollte, um zu beurteilen, ob das Projekt jetzt noch on track ist oder nicht. Okay. Ja. Sie können jede Änderung, ja, egal was, in welchem Feld, wird alles in der History mit dokumentiert. Nehmen wir das. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel hier, wann wer was geändert hat. Ja, kann man da mal irgendwo rein. Ja, der Bildschirm ist da jetzt ein bisschen klein, ja, aber im Normalfall sieht man da recht schön, In dem Fall hat sich hier das State geändert von To Do auf In Progress, was wir vorher gemacht haben. Ja. Hier haben Sie Original Estimate Remaining Work und so hat sich verändert. Also Sie sehen, es ist wirklich alles nachvollziehbar. Also sobald hier irgendjemand ein Save kriegt, ja, oder sobald hier irgendjemand was an dem Taskboard hin und her schiebt, wird alles im Work-Item getrackt. Ja. Somit sind wir am Ende meiner Präsentation. Haben Sie noch Fragen dazu? Beziehungsweise auch haben Sie vielleicht andere Erfahrungen in Ihren Projekten gemacht, die Sie vielleicht hier in dieser Runde mitteilen wollen oder zur Verfügung stellen wollen. Ansonsten würde ich auch einladen zu einer kleinen Diskussionsrunde, wenn sie zustande kommt. Auf alle Fälle, ja. Also ich würde es sehr wohl mittracken. Ja. Man muss nur aufpassen, als welches Work-Item Sie sozusagen getrackt werden. Ja. Das heißt, ich würde dafür dann keine User-Story anlegen, ja, also kein Requirement oder Backlog-Item. Man kann dafür zum Beispiel einen Task anlegen. Ja. Bei dem Task gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ob es sich hierbei um einen Entwicklungstask handelt oder was auch immer. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Zu sagen, ob das ein Test-Task ist, ob das ein Issue ist oder was auch immer. Ne? Darüber hinaus können Sie auch, wenn Sie mehrere solche Aufgaben haben, die sozusagen in dem Projekt, die vom Projektteam abgewickelt werden sollen, können Sie auch im Prozess-Template Ihre eigenen Work-Items dafür anlegen. Ja?
Beziehungsweise, was Sie sagen, Server aufsetzen, solche Sachen, die haben wir alle quasi im Build-Aid. Wo müssen die fertig sein? Das, was ich vorher gesagt habe, Lizenzkauf und solche Geschichten, das ist ein klassisches Empfehlen. Sage ich, ja, die IT muss losgehen, Dev-Server bis dahin wird fertigstellen. Im Endeffekt fühlt sich das selber aus wie bei einer Task und hat ein Empfehlen quasi ein zusätzliches Feld, wo es sagt, bis wann muss es fertig sein. Ein Beispiel, oder von was Sie da empfehlen.
Wie Sie solche Prozess-Templates anpassen, Passungen machen können, wie Sie es jetzt gerade gesehen haben oder schon ein paar Mal gehört haben jetzt da in unseren Vorträgen, zeigen wir dann auch in einem der Entwickler-Tracks, den wir noch vorhaben. Ja, noch andere Fragen? Wenn nicht, dann gebe ich das Wort weiter. Mit die Pause traue ich mir jetzt gar nicht anzukündigen, aber ich gehe doch davon aus, dass es eine geben
Ich glaube, wir sind am Ende, ne? Von dem Ganzen. Ja. Genau. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken, auch bei allen Anecon-Experten, die heute gesprochen haben. Möchte mich auch bei Ihnen bedanken, entschuldigen auch, dass wir die Agilität heute ein bisschen in Ihrem Zeitbudget gestresst haben. Entschuldigung nochmal für den verspäteten Beginn und die Einstellung der Technik noch am Anfang. Wie gesagt, war heute, glaube ich, ein bisschen kompliziert aus dem Süden von Wien in die Stadt zu kommen, was uns da ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Ich hoffe, Sie haben ein paar sehr interessante Vorträge heute auch mit den Experten von der Anecon gesehen. Wie gesagt, was ich am Anfang angekündigt habe, auch zum Beispiel einen Prozess, den Sie heute vielleicht noch Post-it-basiert oder papiergebunden auch kennen und haben, ist das eine gute Möglichkeit, ihn elektronisch abzubilden. Möchte Ihnen auch noch im Zusammenhang mit der Anecon etwas anbieten. Der Team Foundation Server, den Sie hier auch gesehen haben oder als mögliches Werkzeug gesehen haben, um einen solchen Prozess zu implementieren, den gibt es als Server, den Sie im Unternehmen installieren können. Den gibt es aber auch als Cloud-Service. Also den kann ich auch übers Internet beziehen und online beziehen, was vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist, wenn man dort einmal hineinschnuppern möchte und sich den auch anschauen möchte. Ja, ist vielleicht ein bisschen weniger sage ich jetzt mal, interessant, dass Sie es hier gesehen haben, weil dann da natürlich keine Daten drinnen sind und erst mit den Daten das Ganze zum Leben auch anfängt und beginnt. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten das einmal ausprobieren in einem kleinen Projekt oder Testprojekt, dann kontaktieren Sie bitte auch Ihren Ansprechpartner. Wir stellen da gerne Registrierungscodes zur Verfügung, dass Sie auch dieses Online-Service nutzen können und ausprobieren und testen können. Der TFS in dieser Online-Version oder der Team Foundation Server in der Online-Version ist auch wie das Produkt, was Sie hier gesehen haben, momentan in einer Beta verfügbar und wird dann circa im Herbst als finales Produkt zur Verfügung stehen. Ja, dann noch einmal herzlichen Dank an alle Sprecher. Bitte denken Sie noch an die Feedbackbögen. Wir sind alle zusammen immer sehr interessiert zu lernen, was Ihnen gefallen hat, was man verbessern kann, was vielleicht zukünftige Themen sein können. Eine Kollegin wird auch beim Hinausgehen nachher die Feedbackbögen gerne entgegennehmen. Und wir beide würden Sie dann zusammen gerne noch zu einem kleinen Buffet einladen, was draußen hergerichtet ist, wo es vielleicht auch noch die Möglichkeit gibt, die ein oder andere Frage zu stellen oder Diskussion zu vertiefen, sofern jetzt nicht mehr noch eine aufgetaucht ist. Nein, ich glaube, stressen wir es nicht und schauen wir, dass wir was zum Essen und zum Trinken bekommen in einer bisschen einer lockeren Atmosphäre. Ich danke Ihnen für die Teilnahme. Wie gesagt, nächster Event, wenn es Ihnen gefallen hat, am 22. Mai und die Kollegin nimmt gerne die Feedbackbögen entgegen. Dankeschön.